HR Info. Netzwelt.
Wenn es in der IT-Welt mal richtig schnell werden soll, dann fällt schnell der Begriff Quantencomputer. Rechnen mit Quantenmechanik ist seit Jahren ein ganz heißes Thema in Wissenschaft und Forschung. Ja, und für uns Laien eigentlich kaum noch durchschaubar. Denn mit der Physik, die wir mal in der Schule gelernt haben, hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Quantentechnologien sind die entscheidenden Schlüsseltechnologien der Zukunft. Und in der vergangenen Woche wurden deshalb von der Bundesregierung in Berlin 2 Milliarden Euro locker gemacht, um die Forschung an und die Anwendung mit Quantencomputern voranzubringen. Warum sind Quantencomputer in der Lage, bisher nicht lösbare Probleme in der Medizin, in Logistik oder Materialforschung zu knacken? Und warum brauchen wir in Deutschland unbedingt eigene Quantenrechner? Nach Antworten auf diese Fragen suche ich heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl.
Google hat einen bedeutenden Schritt bei der Entwicklung eines neuartigen, ultraschnellen Computers, eines sogenannten Quantencomputers, gemeldet. Mithilfe des Prozessors Sycamore sei es gelungen, eine Rechenaufgabe in etwas mehr als 3 Minuten zu erledigen, für die der aktuell schnellste Computer 10.000 Jahre benötigen würde.
Das war in der ARD-Tagesschau im Oktober 2019. Wenn so eine Meldung in die Tagesschau schafft, dann ist offensichtlich ein Ereignis eingetreten, das weltweit für Furore sorgt. Und in dieser Woche hat Google bekannt gegeben, dass der erste kommerzielle Quantencomputer in circa 7 Jahren einsatzbereit sein soll. Das zeigt, in der Zwischenzeit hat sich schon wieder sehr viel getan, die Forschung ist weit vorangekommen. Quantenmechanik, Quantentechnologien sind faszinierend und in der Regel raucht uns allen gehörig der Kopf, wenn wir versuchen zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht, wenn wir über Quanten reden. Damit wir zu Beginn der Sendung einen Durchblick bekommen, übernimmt Professor Gerhard Birkel von der TU in Darmstadt jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Licht ins Quantendunkel zu bringen. Professor Birkel ist der geschäftsführende Direktor des Instituts für angewandte Physik an der TU und er forscht an verschiedenen Aspekten der Quantentechnologie. Herr Professor Birkel, warum hat denn Quantentechnologie nichts mehr mit klassischer Schulphysik zu tun oder sagen wir besser mit der Physik, die uns ja ganz praktischerweise immer im Alltag begegnet?
Die Quantenphysik bietet wesentlich weitergehende Möglichkeiten als die klassische Physik. Die klassische Physik ist in gewissem Sinne ein Grenzfall der Quantenphysik. Also die Quantenphysik ist viel breiter als die klassische Physik. Und sie erlaubt, bestimmte Situationen zu erzielen, die klassisch nicht vorstellbar sind. Zum Beispiel, dass ein Teilchen 2 Wege gleichzeitig gehen kann, dass ein System in 2 Zuständen gleichzeitig vorliegen kann. Und das liefert uns die Möglichkeit, viel umfänglichere Systeme aufzubauen, die viel leistungsfähiger sein können als in der klassischen Physik. Im Übrigen ist es so, dass die Quantenphysik uns im Alltag tatsächlich begegnen. Wir erkennen es nur nicht in jedem Fall. Also jeder Computer basiert auf der Quantenphysik. Nur die speziellen Eigenschaften der Quantentechnologie wurden bisher nicht so herausgearbeitet, wie wir das in Zukunft machen wollen.
Also wenn Sie sagen, ein Teilchen kann 2 Zustände gleichzeitig haben, würde das ja übersetzt bedeuten, im Binärcode übersetzt, es kann sowohl 1 als auch 0 sein, gleichzeitig.
Und alle Zustände dazwischen. Und das ist die große Leistungsfähigkeit. Sie nehmen ein Bit, das ist die klassische Informationseinheit, und haben die Möglichkeit, 2 Zustände reinzuschreiben. Sie nehmen ein Quantenbit, das ist das, worum es jetzt geht, und Sie können eine unendliche Zahl von Zuständen gleichzeitig speichern.
Sie forschen und lehren in Darmstadt an der TU im Bereich Atome, Photonen, Quanten. An welcher Stelle ist denn da der Anknüpfungspunkt zur Quantentechnologie, zum Quantencomputer?
Also es ist dann tatsächlich bei uns relativ vielfältig. Also wir sind gerade dabei, ein Zentrum für Quantentechnologien, vielleicht das hessische Zentrum für Quantentechnologien aufzubauen. Und an unserem Institut arbeiten wir in unserer Arbeitsgruppe selber an Quantencomputern und Quantensimulatoren. Das, wenn Sie so wollen, sind spezifisch problemorientierte Quantencomputer und an Quantensensoren. Andere Arbeitsgruppen in unserem Institut verfolgen zum Beispiel die Quantenkommunikation oder die Quantenkryptographie. Und die TU bietet natürlich mit ihren ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten hier ein Zentrum, bei dem wir von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung alles abdecken können. Und Südhessen ist ideal. Wir haben außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die ESA zum Beispiel oder GSI und FAIR, die sehr großes Interesse an diesen Quantentechnologien haben. Und es geht dann weiter bis zu Industriepartnern. Merck ist sehr stark interessiert an Quantensimulationen von Medikamenten oder anderen pharmazeutischen Produkten, aber auch die Finanzdienstleistung wird davon profitieren.
Sie haben eben die Quantenkryptographie erwähnt, zu der werden wir nachher später in dieser Sendung noch ein bisschen mehr hören. Wenn wir wie jetzt miteinander über eine Videokonferenzschalter reden, dann fliegen zwischen uns beiden Bits und Bytes hin und her binäre Informationseinheiten 1 und 0. Und praktischerweise über eine Glasfaserleitung, also IP-basiert mit Internettechnologie. Sie sitzen an einem Rechner oder an einem Smartphone, ich auch. Ging denn das alles auch mit einem Quantencomputer und wie sähe das dann aus?
Also man muss ein bisschen unterscheiden, wo jetzt die Quantentechnologien tatsächlich einen Vorteil bringen und wo sie vielleicht jetzt dann nicht idealerweise eingesetzt werden. Also ein Punkt ist natürlich, Sie haben die Quantenkryptographie erwähnt, da gehört natürlich in der Tat die Quantenkommunikation dazu. Also wir haben jetzt, glaube ich, kein Problem, aber es gibt natürlich Kommunikationskanäle, die sollten nicht abgehört werden. Und da ist zum Beispiel ein direkter Ansatz, dass man eben die Quantenkryptographie und die Quantenkommunikation einsetzen kann, um physikalisch bewiesen abhörsichere Systeme aufzubauen. Das ist was ganz Neues. Mhm. Wird natürlich typischerweise eher eingesetzt bei Banküberweisungen oder im geheimdienstlichen Bereich. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass eben viele von diesen Sachen, die wir momentan machen, ganz große Vorteile liefern werden im Bereich der Quantencomputer, Quantensimulatoren, aber auch der Sensorik. Mhm. Also man kann jetzt schon Sensoren bauen, die wesentlich genauer sind und auf Quantentechnologie basieren. Zum Beispiel wird Ihnen wahrscheinlich nicht unbedingt bewusst sein, dass das GPS ist eine Anwendung der Quantentechnologie. Mhm. Diese Bestimmung der Position beruht auf hochgenauen Uhren und diese Uhren sind reine Quantentechnologie.
Im Vorgespräch haben Sie mir etwas zu lasergekühlten gefangenen Atomen erzählt. Da habe ich gezuckt und habe gedacht, mein Gott, das klingt spannend. Was hat denn das mit einem Quantencomputer zu tun?
Ja, das ist auch sehr spannend, also für dich zumindest, aber auch Kollegen. Also was wir machen hier in Darmstadt ist tatsächlich, also wir haben, wenn Sie so wollen, den ältesten Platz in Hessen. Also wir haben Atome fast am absoluten Nullpunkt. Und die Atomphysik, das war der Startpunkt der Quantenphysik. Also wenn Sie zurückgucken, da hat alles angefangen mit. Und was wir machen, ist, dass wir eine eigene Plattform für einen Quantencomputer aufbauen. Und diese Plattform basiert auf individuell kontrollierbaren Atomen, die mit Laserlicht fast an den absoluten Nullpunkt gekühlt werden. Und jedes Atom ist sozusagen ein Quantenbit. Jedes Atom ist eine Speicherzelle für Information am ultimativen Limit, nämlich ein einziges Teilchen ist diese Speicherzelle. Mhm. Und ein großer Vorteil von unseren Systemen, und das ist ein großer Diskussionspunkt in der ganzen Community, ist die Skalierbarkeit. Wir haben Systeme, die kann man skalieren, immer größer machen, sogar teilweise mit sehr geringen Aufwand, um nochmal eine weitere Stufe der Zahl dieser Qubits zu erreichen. Mhm. Und das ist ganz entscheidend zusammen mit der Quantenfehlerkorrektur für die Entwicklung von brauchbaren, einsetzbaren Quantencomputern. Vor 2 Jahren haben wir zum Beispiel in unserer Gruppe den Weltrekord gehalten für die größte Zahl der fehlerfrei darstellbaren Quantenbits auf diesen atomphysikalischen Plattformen.
Sie haben die Qubits, die Quantenbits gerade zweimal erwähnt. Sollte man kurz vielleicht nochmal sagen, was das ist?
Das Quantenbit ist das Analogon zum klassischen Bit. Also das Bit ist ja die Informationsspeichereinheit, die jeder klassische Computer verwendet. 0 und 1 typischerweise. Darauf basiert unsere ganze klassische Informationstechnologie. Und das Quantenbit ist jetzt der Schritt zur Quantenphysik, die die Informationseinheit darstellt. Aber jetzt mit dem Vorteil, dass es eben nicht nur eine 0 oder eine 1. Mhm. Es kann die 0 und die 1 und alle Zustände dazwischen sein. Und das liefert einen Riesenvorteil in der Speichermenge, die zur Verfügung steht.
Also es geht rasend schnell, das kann man wohl sagen im Moment mit dieser Technologie. Wie weit sind Sie denn weg an der TU Darmstadt von einem funktionierenden Quantencomputer? Also von einer Maschine, von der Sie sagen können, ja, die entspricht in etwa dem, was zum Beispiel jetzt seit 4 Wochen die Fraunhofer Gesellschaft in der Nähe von Stuttgart in Betrieb hat.
Wir selber arbeiten an einem System, bei dem wir unsere eigene Plattform aufbauen wollen, die auf diesen neutralen Atomen beruht. Und unser Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren hier in Darmstadt einen sogenannten NISQ zu entwickeln. Wenn Sie in den Förderprogrammen nachgucken, dann wird es explizit genannt. Ein NISQ ist ein Noisy Intermediate Size Quantenprozessor. Unser Ziel ist es, in 5 Jahren 100 Qubits zur Verfügung zu haben, der einen Quantencomputer darstellt. Und wie der Name schon sagt, ist es eben ein System, was noch nicht fehlerfrei funktionieren wird. Da kommen dann eben Fragen zum Tragen, die wir mit großem Potenzial hier verfolgen, nämlich die Skalierbarkeit und die Quantenfehlerkorrektur. Das heißt, wir sind nicht so weit weg, das tatsächlich umzusetzen in einer ersten Stufe. Dann muss es allerdings noch weitergehen.
Professor Gerhard Birkel, der geschäftsführende Direktor des Instituts für angewandte Physik an der Technischen Universität in Darmstadt, hat uns geholfen, ein wenig zu verstehen, was da vor sich geht, wenn wir über Quantentechnologie und über Quantencomputer reden.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Heute zum Thema Quantencomputer. Deutschland gibt Gas. Ich spreche jetzt mit Oliver Ambacher. Er ist Professor an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und er ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik IAF. Herr Professor Ambacher, Forschungsministerin Karliczek hat kürzlich gesagt, die Quantentechnologien werden unsere Wissenschaft, die Wirtschaft, die Gesellschaft nachhaltig und grundlegend verändern. Quantensensorik, Quantenkommunikation, auch das Quantencomputing, all diese Zukunftstechnologien werden Lösungen für wissenschaftliche, für wirtschaftliche und gesellschaftliche Problemstellungen ermöglichen, die lange unlösbar erschienen. Was macht denn die Quantentechnologie aus Ihrer Sicht so einzigartig?
Also ich versuche es mal von einem einfachen Beispiel her kommend zu erklären. Wenn ich jetzt hier auf meine Armbanduhr gucke, dann sehe ich den Minuten- und Stundenzeiger sich langsam drehen und das scheint kontinuierlich zu sein. Und wenn ich dann aber genauer die Zeit wissen will und auf den Sekundenzeiger gucke, dann geht der ruckartig nach vorne, Sekunde um Sekunde. Das heißt, die genaue Messung, die geht im Prinzip in Schritten. Und deswegen kann ich die Sekunden im Prinzip auch zählen und die Zeit genau messen. Und diese schrittweise Änderung von Messgrößen, das ist auch ein typisches Kennzeichen von Quantentechnologien. Wenn wir einzelne Atome und Elektronen kontrollieren können und dringen im Prinzip in einer konsequenten Entwicklung von Mikro- über Nanotechnologien in den atomaren Bereich vor, dann sind Energien oder Drehimpulse dieser einzelnen Teilchen auch quantisiert. Das heißt, die ändern sich in Schritten. Und dadurch, dass die sich in Schritten ändern, können wir damit auch besonders empfindliche Messverfahren und Ausleseverfahren entwickeln, die uns helfen, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht so gut sehen konnten oder zumindest nicht mit der Genauigkeit.
Ist das der entscheidende, der qualitative, auch quantitative Unterschied zur herkömmlichen Computertechnik, zur binären, wie wir sie jetzt kennen?
Da gehen wir jetzt ja über von der Quantensensorik zum Quantencomputer. Was der Quantencomputer besonders gut kann, ist, er kann sehr viele Zustände einlesen, sehr viele Zustände gleichzeitig berechnen und sehr viele Zustände gleichzeitig wieder ausspucken. Und diese Zustände haben einen quantenmechanischen Charakter. Das heißt, wenn man zum Beispiel chemische Reaktionen beschreiben möchte, wie Elektronen und Protonen zu einem Atom reagieren oder wie Atome zu komplexeren Molekülen sich zusammenfinden, dann ist der Quantencomputer dafür sehr gut geeignet, weil er praktisch schon so rechnet, wie die Teilchen miteinander auch agieren und reagieren würden. Und deswegen ist das für diese Anwendung eine gute Computertechnologie.
Sie sind in einer komfortablen Lage, schon einen Quantencomputer in Betrieb genommen zu haben, nämlich vor rund 4 Wochen in Ehningen bei Stuttgart. Was wird denn da erforscht und für wen kommt diese Maschine zum Einsatz?
Also dieser Quantencomputer jetzt für die Spezialisten hat 27 Qubits und ein Quantenvolumen von 30, ist also ein robuster, ich sag mal kleiner Quantencomputer, der uns das Lernen im Umgang von Quantencomputern erleichtert und auch hilft, erste Anwendungen zu testen. Aber dieser Quantencomputer ist von seiner Leistungsfähigkeit noch nicht so gut wie die besten klassischen Computer. Ich würde mal sagen, wenn wir zum Beispiel mit der Industrie reden, dann wartet die Industrie im Prinzip auf die Rennwagen, mit denen sie Rennen gewinnen können. Und was wir im Prinzip in einigen vorliegen haben, ist eher eine Fahrschule, wo wir lernen, mit einem Quantencomputer umzugehen und auch erst die Hardware verstehen und die Software, die nötig ist, um dann zum Beispiel eine quantenchemische Reaktion simulieren zu können. Die Entwicklung ist sehr rasant und deswegen, wissen Sie, ich habe gern den Vergleich zwischen dem Rennwagen und der Fahrschule genommen. Wenn Sie sich als Unbedarfter in den Rennwagen setzen und losbrausen, kommen Sie wahrscheinlich nicht sehr weit heilen. Aber wenn Sie vorher in der Fahrschule waren und haben das Stück für Stück gelernt, dann sind Sie irgendwann auch in der Lage, einen Rennwagen zu bedienen. Und wir bauen im Prinzip dieses Thema Stück für Stück mit industriellen Partnern und anderen Universitäten auf, um, sagen wir mal, in 3-4 Jahren auch bei den ersten Rennwagen, die dann verfügbar sein werden, fahren zu können.
Welche Branchen, welche Bereiche der Wirtschaft, der Medizin, der Forschung, aber auch vielleicht private Bereiche, werden denn künftig von Quantenrechnern, von Quantentechnologie profitieren? Lässt sich das schon abschätzen?
Also ich rechne damit, dass Anwendungen zunächst wichtig sein werden, wo man sich gewisse Fehler gestatten kann. Also wenn wir zum Beispiel chemische Reaktionen optimieren, dann ist die Genauigkeit des Resultats nicht ganz so entscheidend, als wenn wir den Fahrplan der Deutschen Bundesbahn optimieren würden, wo dann eine hohe Genauigkeit erforderlich ist. Und ein Quantencomputer macht jetzt noch Fehler, die Ergebnisse kommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und je besser diese Wahrscheinlichkeit an 100% kommt, desto anspruchsvoller können auch die Anforderungen an die Resultate sein. Und ich nehme gern die Chemie, weil es da nicht so ganz entscheidend sein wird, mit welcher Genauigkeit und Position die Atome in einem Molekül zusammenfinden. Das hat wahrscheinlich keine großen Konsequenzen, wenn man da einen kleinen Fehler macht. Aber wenn man den Fahrplan der Bundesbahn, wenn sich ein Zug verspätet hat, wie dann alle anderen reagieren müssen, damit der Fahrplan wieder in Ordnung kommt. Wenn man sowas mit Hilfe eines Quantencomputers rechnen will, dann darf man natürlich keinen Fehler machen.
Lassen Sie mich gerade mal bei der Chemie bleiben oder bei der Biochemie vielleicht in dem Fall. Die Entwicklung der Impfstoffe in der Corona-Pandemie, die war jetzt extrem aufwendig und personal- und kostenintensiv und trotzdem vergleichsweise schnell und sie wird nicht beendet sein. Das wird nicht die letzte Pandemie sein, mit der wir es zu tun haben und im Moment machen uns ja die Mutanten große Sorgen. Kann man sich vorstellen, dass Quantencomputer bei der Simulation bzw. beim Finden von Strukturen und letztlich bei der Suche nach mRNA-Impfstoffen künftig eingesetzt werden könnten? Sind die dafür schnell genug oder überhaupt tauglich?
Sie sind tauglich, aber jetzt noch nicht schnell genug. Das wird noch 5 bis 8 Jahre dauern, bis Quantencomputer so gut sind, dass sie komplexe Proteine oder auch größere Moleküle berechnen können, sodass man vielleicht aus der Berechnung auch schon ihre Funktion erkennen kann. Aber genau da liegt eigentlich die Stärke von den Quantencomputern. Und eine der großen Motivationen für uns, einen Quantencomputer zu bauen und auch in Deutschland nach vorne zu bringen oder diese Technologie nach vorne zu bringen, sind die möglichen Benefits, die im Bereich der Medizin dann wahrscheinlich möglich werden.
Bei diesem Thema möchte ich gerade bleiben. Wie weit ist denn die Entwicklung in Deutschland gediehen, was den Aufbau eines solchen eigenen Rechners betrifft?
Die Befürchtung der Bundesregierung, aber auch vieler Industrieunternehmen ist, wenn sie auf Rechenplattformen im Ausland rechnen, dass sie keine Kontrolle haben, was mit den Daten passiert, weil viele Länder den Datenschutz nicht so ernst nehmen wie Deutschland. Und da natürlich wichtige Entwicklungen dann erkennbar wären, haben Industrieunternehmen ein großes Interesse, dass diese Rechenzentren und auch die Quantencomputer, auf denen gerechnet wird, in Deutschland stehen, damit sie auch deutschem Recht unterliegen. Und ähnlich wie in der Mobilkommunikation gibt es kritische Technologien für die deutsche Industrie. Und dazu gehört meines Erachtens auch der Informationstechnikbereich, der national betrieben werden muss und auch, sagen wir, unserer Bundesregierung und unserem demokratischen System unterstehen muss in seiner Bewertung, in seiner Nutzung, in seiner Entwicklung. Und deswegen halten wir es für wichtig, auch Quantencomputer als Teil der Gesamt-IT-Infrastruktur in Deutschland für Deutschland zu entwickeln und hier zu etablieren und nicht abhängig zu werden an dieser Stelle von anderen Ländern.
Oliver Ambacher, Professor an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik IAF. Er hat uns erklärt, wohin die Forschungsreise bei Quantentechnologie und Quantencomputern geht. Und er hat Beispiele genannt für die Anwendung. Unter anderem hat er Quantenkryptographie erwähnt. Bei vielen Menschen löst dieses Wort Kryptographie Assoziationen aus, wie Geheimdienst, wie Enigma oder Spionage. Ich spreche jetzt mit Arne Gräfemeier vom Techportal heise.de aus Hannover. Herr Gräfemeier, sind wir da völlig auf dem falschen Dampfer oder in der richtigen Richtung, wenn es so ein bisschen um Spionage und Enigma geht?
Ja, wenn Sie den Begriff Quantenkryptographie benutzen, dann würde ich ganz quantenphysikalisch antworten, ja und nein. Also da sind sie sowohl richtig als auch völlig falsch. Denn Quantenkryptographie ist ein doppeldeutiger Begriff. Mhm. Zum einen bezeichnet der, dass man davon ausgeht, dass ein universeller Quantencomputer der Zukunft unsere Verschlüsselungssysteme knacken wird. Mhm. Also sobald der besteht, können wir davon ausgehen, dass die Public-Key-Verfahren, die wir heute einsetzen im Internet und auf Smartcards und sonst wo, dass die dann gebrochen werden können. Das heißt, RSA-Verschlüsselung ist dann geplatzt. Und dieser Algorithmus, der nimmt dann nebenbei auch noch das Logarithmisierungsproblem mit. Mhm. Das heißt, auch elliptische Kurvensysteme, das ECC-Verschlüsselungsverfahren ist dann auch geplatzt und noch andere mehr. Das heißt, Signaturen, Verschlüsselungen und Schlüsselaustausch, auch das bekannte Schlüsselaustauschverfahren Diffie-Hellman, das im Internet benutzt wird, sind dann alle geplatzt, sind dann alle nicht mehr sicher für den, der den Quantencomputer hat.
Dann müssen wir es halt Quanten verschlüsseln. Da taucht der Begriff Quantenschlüsselaustausch auf. Wozu dient der und wäre das eine Alternative?
Ja, zum Teil. Quantenverschlüsselung ist tatsächlich die zweite Wortbedeutung von Quantenkryptographie. Und der Quantenschlüsselaustausch setzt auch auf Quantenphysik. Da wird es kompliziert, aber sagen wir, mit Photonen kann man Systeme aufbauen, die Schlüssel sicher austauschen.
Wenn wir diese Quantentechnologie mal in den Finger haben, keine Rolle mehr spielen, weil das dann viel zu leicht zu knacken ist. Wo wird denn künftig Quantenkryptographie in der IT-Welt dann eine Rolle spielen? Welche Anwendungen werden das nutzen?
Bedarf an Quantenverschlüsselung hätten natürlich sehr, sehr viele. Aber man braucht für einen Quantenschlüsselaustausch schon eine ordentliche Infrastruktur. In China hat man aufgebaut, in Shanghai zwischen zwei Hochhäusern eine Sichtverbindung und hat darüber Photonen ausgetauscht. Das kann man machen. Das war natürlich noch ein bisschen Holterdiepolter. Da gingen einzelne Bits pro Sekunde oder pro Minute dann durch. In deutsche Konsortien arbeiten an Glasfaserverbindungen, die dann über 50, 60, 70 Kilometer bis zu 100 vielleicht eine größere Bandbreite haben und dann ernsthaft Schlüssel aufbauen können. Oder aber man arbeitet mit verschränkten Photonen, die vom Satelliten abgestrahlt auf die Erde kommen. Mhm. Die würden dann ein paar hundert, vielleicht sogar 1000 Kilometer auseinander liegende Ziele erreichen. Aber Sie sehen an der Stelle, Sie brauchen einiges an Infrastruktur. Und es reicht dann nicht nur der Satellit und die Auffangstation, Sie brauchen dann natürlich auch gesicherte Räume. Mhm. Sie können den Quantenschlüssel dann nicht mit dem nächsten Drucker ausdrucken oder per E-Mail an den nächsten weiterleiten, sondern das muss dann eben eine geschlossene Infrastruktur sein. Und wer wird die aufbauen? Ja, mir würden da als erstes Behörden einfallen. Mhm. Das hat auch unsere Forschungsministerin Karliczek schon mal so gesagt. Naja, wir fangen da mal an, jetzt testweise mit zwei Behörden. So etwas. Banken haben sich sehr interessiert gezeigt. Auch bei einem Satellitensystem in China waren Banken von vornherein im Boot. Mhm. Es müssten also große Konzerne sein, die da eine Standleitung miteinander aufbauen. Mhm. Witzig ist, dass man für den Quantenschlüsselaustausch den Quantencomputer nicht benötigt. Klar. Mhm. Und interessant ist auch, dass man also beim besten Willen nicht weiß, wann der Quantencomputer da ist und wer ihn haben wird. Und dass es eben kein Memo geben wird, wenn er dann da ist.
Mhm. Warum?
Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Weil das Szenario ist, wenn ein Geheimdienst den Quantencomputer in die Finger kriegt, und wahrscheinlich wird das auch der Erste sein, der ihn in den Fingern hat, dann wird er das nicht verraten, sondern er wird ihn benutzen.
Arne Gräfemeier vom Techportal heise.de. Mit ihm habe ich über Quantenkryptographie gesprochen, eine der zahlreichen Anwendungen, die uns begegnen, wenn wir über die Zukunft der IT-Welt reden. Die wird nämlich geprägt sein von Quantentechnologie und von Quantencomputern. Die Bundesregierung hat für die Forschung auf diesem Gebiet in der vergangenen Woche 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Denn Quantentechnologien sind die entscheidenden Schlüsseltechnologien der Zukunft und sie kommen rasant voran. Das kann man aus dieser Sendung mitnehmen und auch die Erkenntnis, dass tatsächlich hier und da Quantencomputer schon existieren und funktionieren und dass an der Technischen Universität in Darmstadt das Hessische Zentrum für die Erforschung und Entwicklung von Quantentechnologie entsteht. Das war HR Info Netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.